Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Namen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH Keller AG. Ihre Skoda-Partner. Jetzt mit dem vollelektrischen Skoda Enyaq. ihkellerag.ch.
Skoda. Simply clever.
Willkommen zu der Sendung. Heute reden wir über die Namen. Alice Schwarzer, die Grande Dame vom Feminismus, wird am 3. Dezember 80. Elisabeth Bohm-Schneider, die jurassische Ständerätin und SP-Bundesratskandidatin, kommt bei den Hearings überraschend gut an, auch im bürgerlichen Lager. Und Granit Xhaka, für einen Nazi-Captain mit kosovarischen Wurzeln, wird das WM-Spiel gegen Serbien mehr als nur ein Fußballmatch. Bis jetzt noch alles ruhig im Schweizer Lager im Vorfeld von dem Spiel. Der Granit Xhaka ist ja nicht der Einzige, der da eine kosovarische Vergangenheit hat, respektive kosovarische Wurzel. Und da wissen wir spätestens seit dem Doppeladler, dass da Zunderin ist in so einem Spiel.
Ja, es kommt wieder aus der Tiefe von der Seele raus. Man mag sich erinnern, Sommer 2018, das Theater um den Doppeladler. Es hat ja immer irgendwie Theater gegeben, um die Schweizer Nazi oder Spukaffäre hat es mal gegeben mit dem Frey und jetzt eben die Doppeladler-Geschichte. Und dann jetzt hat man ja, glaube ich, sogar einen Sportdirektor installiert, dass das nicht mehr gibt. Und bis jetzt hat er Erfolg gehabt, wir haben noch nicht darüber geredet.
Man ist ruhig im Schweizer Lager, wahrscheinlich wird man da auch in die Richtung instruiert, ruhig zu bleiben. Anders sieht es ein bisschen bei den Serben aus. Dort ist schon auch ein bisschen Provokation drin zum Teil. Und da merkt man einfach, das ist mehr als ein Fußballspiel.
Ja, ist natürlich hoch emotional. Und der Stellenwert ist auch anders wie bei uns in der Schweiz. Oder? Und ja, die Schweizer sagen, ich finde das noch interessant. Oder? Ich meine, die Schweiz ist ja immer zwischen Grössenwahn und absolutem Minderwertigkeitskomplex, auch bei den Nazis ein bisschen. Es geht jeder ein bisschen davon aus, dass dann am Schluss gleich noch klappt. Ich bin da nicht ganz sicher. Ich meine, gespielt wird immer während diesen 90 plus x Minuten auf einem Fußballfeld. Und das ist natürlich eine hochemotionale Geschichte. Und die Serben haben alle genau einen anderen Ansporn, wie sie ja an der Schweiz schon mal gescheitert sind, wieder in die Schweiz.
Rachegelüste sind dort durchaus ein bisschen auszumachen zwischen den Zielen, wenn man da die serbischen Pressekonferenzen ein bisschen mitverfolgt. Irgendwo durch auch noch verständlich, aber es spielt da gegen die Schweiz, die eigentlich nichts mit dem ganzen Konflikt zu tun hat, dazu mal. Aber natürlich eben die kosovarische Wurzeln, die zu Gang sind da bei uns im Schweizer Team. Und ich glaube, das können wir Schweizer gar nicht so sehr verstehen. Ich habe mich nur noch erinnert, als ich für die Schweizer Armee dazu mal, wegen der Werte im Jugoslawienkrieg im Gornigelbad im Kanton Bern haben Flüchtlinge betreut, die nicht können registriert werden an der Grenze. Da hat es ein Lager mit Familien und Frauen. Dort ist es eher ein bisschen zu und her gegangen. Und bei uns sind die Männer natürlich aus beiden Lagern Flüchtlinge dort hergekommen. Und wenn man sich vorstellt, wie die da im Mittagssaal zusammen zum Mittagessen haben, die Tagesschau ist gelaufen, dort war der Krieg ein Thema gewesen. Die einen bombardieren die anderen. Alle haben Angehörige dort. Dann spürt man auch schon, dass das eine andere Dimension hat, als wir hier aus der beschaulichen Schweiz nachvollziehen können.
Ja, man mag sich erinnern, Anfang der 90er Jahre war das schon ein grosses Thema. Und ich mag mich später erinnern, im Tele Zürich, da hat es im Flughafengefängnis einen Aufstand gegeben. Also das Flughafengefängnis war mal blockiert, gewesen, wie da die Häftlinge aufeinander losgegangen sind und blockiert und gestreikt und alles haben. Also, ich meine, wir sind jetzt ein bisschen in der Jetztzeit gewesen, haben immer von Ukraine geredet. Es hat natürlich auch noch andere Konflikte gegeben, andere Konflikte, die uns vielleicht noch näher betätigt haben. Und das war eben gerade der Jugoslawien-Konflikt gewesen, oder? Und das kommt natürlich immer wieder rum, wie du vorhin gesagt hast, wenn jetzt die Schweizer Nazi zum Beispiel gegen die Serben spielen. Oder? Das, ich meine, muss ich dir gleich fragen, wenn du ein Secondo bist und in der Schweiz aufgewachsen bist.
Und von deinen Eltern natürlich alles hautnah mitgefahren
genau, hast. Genau, genau. Auch da ein bisschen sozialisiert bist, hast du natürlich immer zwei Seelen in der Brust. Oder? Und ganz verleumd, deine Vergangenheit kannst du nicht und willst vielleicht auch nicht. Also von dem her finde ich das ein hochexplosives Spiel. Oder? Wenn man jetzt schaut, Brasilien oder Kamerun, ja, man weiss, wo da ist und vielleicht ist man noch mal da gewesen und findet das tolle Länder. Aber emotional ist das sicher nicht so tief wie da, wo man stattfindet.
Und man muss sich vielleicht auch ein Beispiel probieren zu nehmen am Spiel Iran-USA. Die sind ja politisch auch eine Konfliktpartei. Hoch explosiv dort die Stimmung zwischen den beiden Ländern. Aber die Fußballer sind sich am Schluss näher in den Armen gelegen.
Ja, ich habe das geschaut und ich bin jetzt nicht der absolute Fußballfan, aber ich habe das wirklich emotional gefunden. Wie man einfach gewusst hat, da spielt schon ein bisschen die Weltpolitik auch ein, oder? Und vor dem Sturz vom Schah 1979 ist natürlich der Iran auch ein bisschen amerikanisiert gewesen. Also da hat es schon ein bisschen gegeben zwischen den beiden Ländern. Und ich habe das wirklich noch rührend gefunden. Und das sind natürlich auch Geschichten, die nur, wenn man so will, nur den Sport schreibt.
Resultatentipp von deiner Seite für morgen Abend?
Ja, ich glaube, es wird unentschieden werden. 1-1.
Ja, hat jetzt auch gesagt, genau, unentschieden. 1-1, wahrscheinlich wird es so ein bisschen in die Richtung gehen. Also gut,
Tipp. Ja, der Frage ist, langt es denn, oder? Ja, es könnte.
Da muss man einfach ein bisschen rechnen.
Genau,
oder? Und dann muss man die anderen machen.
Genau.
In dieser Gruppe. Gehen wir zu der Elisabeth Baumschneider. Ich hoffe, ich sage es richtig. Französisch war nie meine Kernkompetenz. Jurassische Ständerätin, SP-Bundesratskandidatin. Wenn man so ein bisschen Geschichte von ihr schaut, ist sie ja ganz, ganz extrem im linken Lager gewesen, am Anfang von ihrer politischen Karriere. Erst später dann zu der SP gekommen. Und jetzt sind die Hearings gewesen. Und gerade bei den Bauern hat sie hervorragend abgeschnitten. Also man hat dort das Zitat können lesen. Zuerst war ganz klar gewesen, Eva Herzog, die ist uns näher. Und nach diesen Hearings zeigt einerseits, dass die Hearings etwas bewirken können und andererseits hat sie offenbar die Landwirte überzeugt.
Ja, also da finde ich jetzt auch noch, sind alle außer uns beide am Anfang sehr, sehr links gewesen. Aber sie macht wirklich einen sympathischen Eindruck. Ich finde auch noch interessant, wie sie ihre Sprache einsetzt. Mal redet sie sehr gut Berndeutsch, mal irgendwie leicht gebrochen, oder? Mal Französisch. Also ist eine grosse Strategin. Und spannend habe ich eigentlich gefunden, das Argument, warum das Bauern ein bisschen auf sie abfahren. Also das ist jetzt laut Tagesanzeiger.
Bodenständig.
Sie, bodenständig. Und sie ist im Jura immer nach den Sitzungen mit den SVP-Lern zu Nacht essen, wo etwas trinken, oder? Und da muss ich sagen, das ist immer noch ein Blocher-Prinzip. Ich habe das Buch ja mal geschrieben. Und Christoph Blocher hat mal gesagt, das Wichtigste ist eigentlich immer, dass man nachher miteinander geht essen. Und mir ist das ein bisschen so vorgekommen. Und wenn natürlich am Schluss sie die Stimmen überkommt, jetzt geht es natürlich, dass man die Stimmen überkommt von den Bauern, aufgrund von dieser Tatsache, dass sie im Jura ist mit denen essen, hat sich das also gelohnt.
Und sind natürlich alles Menschen. Dort geht es natürlich eben auch um Empathie, um wie geht man aufeinander zu, wie redet man zusammen, wie geht man eben nach den Sitzungen, nach den harten Politdebatten miteinander um. Und dort könnte ich mir schon noch vorstellen, dass eine Eva Herzog, ich will ihr nicht umstellen, kennen sie nicht, aber dass die ein bisschen spröder überkommt und ein bisschen mehr auf Politik beharrt und ein bisschen weniger auch vielleicht ein bisschen mal ins Private geht.
Ja, und natürlich, die Eva Herzog will sie jetzt natürlich werden. Oder? Sie ist schon mal gescheitert, sie hat schon mal Bundesrätin werden, dann hat sie geklappt. Jetzt hat man ja immer gesagt, Frau Allemann würde es, oder? Aber in der SP haben alle die Herzog-Anhänger dann der Frau Baum gestimmt, wie es natürlich Frau Allemann als die größere Wahl angeschaut haben. Und jetzt kommt die plötzlich, hat einen frischen Auftritt, die hat ja eigentlich nichts zu verlieren. Oder? Und ist ja noch
aber aus der Ständerät natürlich gleich auch verankert in diesem Parlament.
Ja, das sicher, das ist ein riesen Vorteil. Ist sympathisch, kann Berndeutsch, ist eine Bauerntochter. Und wie gesagt, ich kann ja irgendwie unbeschwerter in den ganzen Kampf gehen, wie der Pfarr Herzog, wo schon eine ganze Region hinten dran steht, Basel, wo sagt, wir wollen seit 50 oder 60 Jahren wieder mal einen Bundesrat haben. Oder? Und ich glaube, obwohl ich habe gestern auch Parlamentarier getroffen, gesagt, ist alles klar. Rösti Herzog wird's, oder? Das, aber es gibt halt im Leben manchmal gleich die Ausnahmen, die es dann bestimmen können, oder?
Und das geht auf beiden Seiten so aus, als wäre alles möglich. Also eben, die Eva Herzog ist nicht mehr gerade, würde man jetzt nicht mehr alles drauf wetten. Das hat man vielleicht vor einer Woche noch gemacht. Jetzt plötzlich die Elisabeth Baumschneider, die da aus dem Jura wäre, ja auch mal noch speziell, die erste Bundesrätin aus dem Jura, oder?
Ja, da finden wir natürlich irgendwie auch noch sexy, oder?
Und sie ja, nicht so weit, habe ich auch gelesen, sie gehen ja nicht so weit von Basel. Also dort ja, macht man die grafisch natürlich schon noch ein bisschen alles in einen Topf, sagt man, ja, das ist ja der Hans was Heidi.
Ja gut, aber ich weiss nicht, ob das Argument bei der Basel lockt. Oder? Bei Basel sind ja die grösseren Chauvinisten wie der Berner oder Zürcher. Nein, aber und das andere ist natürlich, manchmal gibt es halt wirklich die Überraschungen. Oder? Man hat es jetzt auch gesehen, da habe ich auch noch spannend gefunden, beim Kandidat Rösti, absoluter Top-Favorit. Oder? Jetzt gibt es natürlich grüne Stimmen, die sagen, ja gut, der verteidigt ja die Erdöl-Lobby, Benzin-Lobby, vielleicht können wir wegen dem nicht wählen. Oder? Also gewählt ist, das ist auch eine alte Erfahrung, immer am Wahltag. Oder?
Kann noch viel passieren. Wir haben ja auch noch die Nacht der langen Messer
Gut, es ist natürlich schon ein bisschen das Problem, dass jetzt so der Fraktionszwang ist eingeschränkt werden. Also wir haben Josic wird sicher nicht gewählt, weil der ist ja nicht auf dem Ticket. Übrigens, gestern hatte ich eine interessante Diskussion am Abend. Ist eine Dame da gewesen und hat gesagt, sie höre jede Shortlist. Hat mich natürlich wahnsinnig super, grüße sie. Aber beim Josic sagen wir jetzt völlig daneben gelegen. Oder? Und das ist eigentlich schon noch interessant, wie das Thema Bundesratswahlen, auch in Zürich, das Thema Josic, emotional den Leuten sehr tief geht.
Also, wir bleiben bei meiner Prognose, wenn wir da schon immer ein bisschen am Tippen sind, WM-Zeiten, ich bleibe bei meiner Prognose. Herzog Vogt.
Ja, würde ich auch sagen. Also,
du bist mehr Rösti, gell?
Ja, also im ersten Wahlgang ist ja SVP, oder? Ich glaube, einer der Rösti, die wird gewählt, trotz allem. Und zwar, wenn er einfach im Parlament verankert ist, ein sehr netter Mensch ist, alle kennen den. Beim Herrn Vogt ist natürlich schon der Nachteil, dass er rausgegangen ist.
Aber der Herr Vogt macht es super. Der Hans-Uli Vogt macht es sensationell.
Er müsste es in den Fraktionen genial machen, habe ich auch gehört. Aber am Schluss ist natürlich, du gehst als Parlamentarier immer gern zu dem, wo du vorhin schon kennst, oder? Wo
du aber hast du nicht das Gefühl, Herzog, Vogt ist der gleich noch ein bisschen näher einem Linken? Auch weil er urban ist, weil er Intellektueller ist, weil er bekennender Homosexueller ist, als ein Rösti, der doch ein bisschen geerdeter ist und ein bisschen, sagen wir mal, bürgerlicher daherkommt.
Ja, aber ich weiss es nicht. Also ich bin nicht Prophet, aber am Schluss ist doch...
Gut, wir haben eine bürgerliche Mehrheit.
Wir haben eine bürgerliche Mehrheit. Der Kanton Bern ist gleich ein relativ starker Kanton. Und wie gesagt, der Rösti kennt einfach alle. Und das ist natürlich schon ein Vorteil. Jeder sagt, der Rösti ist ein netter Typ und so. Aber wenn man jetzt Zeitungen genau liest, aber Zeitungen suchen natürlich jetzt vielleicht auch die Punkte, um die Spannung zu erhöhen. Einerseits, wie du gesagt hast, der Vogt schneidet gut ab, überraschend gut. Und das Zweite ist natürlich, dass die vielen Tschöppli und Ämtli, die er hat, gibt es da so Widersprüche und andere sagen, das kannst du nicht haben und der ist irgendwie verfangen in dem. Also es gibt sicher Stimmen, die dagegen sind.
Interessant wäre noch mal ein kleines Gedankenspiel, weil wir jetzt eine Volkswahl hätten beim Bundesrat. Aber schlussendlich ist das Parlament und dann kommt es schon darauf an, wie man dort vernetzt ist und wie man dort abschneidet bei diesen Hearings. Aber wenn man jetzt eine Volkswahl hat, dann hätten natürlich Bumschneider und Vogt sehr gute Chancen.
Ja, da würde ich eher sagen, Rösti und Bumschneider. Bumschneider ist, glaube ich, sogar klar, wie die kommt wirklich so populär über. Oder? Pfarr Herzog ist ja eher distanziert. Man darf nicht unterschätzen. Ich habe letzte Woche den Rösti gesehen, oder vorletzte Woche war es im Sonntag von Tele Zürich, wie er sich am Anfang entschuldigt hat, dass er da ist, aber ich bin versprochen, er komme, obwohl man über Bundesratswahlen spricht. Hat schon noch etwas Einnehmendes, die absolute Transparenz, oder? Und, Transparenz und irgendwie fast schon eine Naivität, die eigentlich sehr glaubwürdig wirkt.
Alice Schwarzer, unser letzter Name heute auf der Liste, Countdown vom Feminismus mit der legendären Emma Verlegerin, ja, die da vor allem in früheren Zeiten wahnsinnig viel hat gemacht, eine Pionierin vom Feminismus, wird am 3. Dezember 80. Und mir dünkt so ein bisschen, Altersmilde kann man nicht absprechen.
Ja, das Interessante ist ja, dass eigentlich die starken Männer auf sie stehen, oder? Also wenn man schaut in der Schweiz, Roger Schawinski kann es gut mit ihr, Köppel kann es gut mit ihr. Also irgendwie fast fasziniert die Leute und vielleicht fasziniert sie auch ein bisschen die Schweizer, oder? Weil sie ist natürlich verbal sehr gut, oder? Kommt gut rüber, kann gut argumentieren. Also zweifelsohne eine interessante Persönlichkeit. Ich bin einmal, ist mir vorhin in den Sinn gekommen, 2002 ihrem Begleiter gewesen bei der Bundeskanzlerwahl in Deutschland. Und das ist so gekommen, ich habe sie kennengelernt, sie ist auftreten in Interlaken am Medienkongress und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich gesagt, ich gehe auf Berlin. Und dann hat sie gesagt, ja, das wäre schön, sie können mich ja begleiten. Oder? Und dann bin ich dann wirklich vor der Ort angestanden. Das war die Wahl, wo der Schröder abgewählt worden ist. 2005 war das, glaube ich. Und dann ist die wirklich die Schwarze gekommen. Und dann sind wir miteinander hier und haben den Abend miteinander verbracht. Also, ist einfach eine angenehme Person. Und ich bin natürlich wahnsinnig gerührt und auch ehrfürchtig, dass ich die Dame durfte begleiten.
Aber ich frage mich trotzdem ein bisschen, so ein bisschen die mildere, differenziertere Kommunikation von ihr. Sie war ja schon radikaler gewesen. Hat das etwas tatsächlich mit dem Alter zu tun? Man muss nicht mehr so wahnsinnig da ab Front stehen und irgendwie den Feminismus verteidigen oder vorwärts machen. Oder hat das auch damit zu tun, dass man vielleicht mehr Zusammenhänge sieht, dass man halt vielleicht auch irgendwo gemerkt hat, dass der Dialog besser ist als irgendwie ein Kampf?
Ja, und das ist vielleicht auch noch, sie ist Verlegerin, oder? Du musst ja auch schauen, dass ein bisschen Inserat...
Gut, das ist ja schon...
Ja, ist sie natürlich gesehen, aber sie hat auch gemerkt, dass auch die Zielgruppe geändert hat, dass der Feminismus in Deutschland sich auch mehr etabliert hat, oder die Gleichberechtigung. Aber es gibt natürlich schon Themen, wo sie radikal ist. Ich meine, der Ukraine-Geschichte hat sie ja die
Petition gemacht. Ja, klar, gemacht, aber ich denke jetzt an Feminismus.
Ja, Feminismus.
Gleichstellung.
Ja, natürlich.
Also solche Themen, da denkt sie mir, ist sie milder geworden?
Ja,
geht mehr auf Gegner zu?
Ja, natürlich. Und es hat natürlich auch die Tatsache gewesen. Ich meine, Deutschland hat lange Zeit jetzt auch eine Kanzlerin gehabt. Ist ja eine Freundin von ihr, Frau Merkel. Dass sie dann auch gefunden hat, viele Forderungen, die wir gestellt haben, sind irgendwo durch erreicht worden. Aber ich meine, eben zwei Stichworte, Ukraine-Krieg, wo sie die Petition gemacht hat, wo sehr viele Leute unterschrieben haben, dass man im Prinzip auf den Putin zugeht und Frieden macht. Das ist eins. Dann Kachelmann-Prozess, hat sie ganz klar Stellung genommen, gegen den Jörg Kachelmann. Also es hat immer wieder so Sachen gegeben, wo sie irgendwie sehr pointiert oder radikal an die Öffentlichkeit getreten ist. Oder?
Aber pointiert sind, ist ja immer noch.
Aber über das Thema Feminismus raus. Ja.
Aber vielleicht ist es einfach auch ein bisschen, der Gedanke, den du machen musst. Denke, es mir gleich auch, wenn du dann plötzlich den mächtigen, etablierten Männern besser gefällst als der Generation, die du eigentlich unterstützt hast, also wo du den Weg bereitet hast. Die jungen, radikalen Feministinnen, die wirklich vorwärts machen, die Demonstrationen machen, auf die Straße gehen, die wirklich mit auch zum Teil radikalen Forderungen kommen, dort ist sie ja wahrscheinlich nicht mehr Galionsfigur.
Höchstwahrscheinlich nicht, und das hat sie vielleicht auch gemerkt. Aber das Interessante ist ja, dass eigentlich, ich habe das eben gesehen, an dem Verlegerkongress, ist jetzt schon ein Zeitchen her, sie kommt wirklich gut an bei den Leuten. Und die Leute wollen ja eigentlich die radikalen Forderungen von ihr hören, oder? Das ist ja wie ein Schlagersänger oder eine Schlagersängerin, die immer ihre alten Hits muss spielen, oder? Und vielleicht ist dann auch irgendwie das mal ein bisschen zu viel gewesen, dass du dann sagst, ich bin ja nicht immer nur die Vorzeige im Ganzen, oder? Und ich möchte eigentlich mein Betätigungsfeld wie eben der Ukraine-Krieg ein bisschen erweitern.
3. Dezember, 80 wird sie. Happy Birthday. Danke vielmals. Das war die Shortlist von heute. Eine neue Ausgabe gibt es wieder in der Woche.
Shortlist mit dem Marc Jäcki und dem Matthias Ackeret. Zum Nachhören und Abonnieren als Podcast auf radio1.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.